Herzlich willkommen zum R&G Zeit für Neues Immobilien- und Investment-Podcast.
Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Immobilien und Investment der R&G Zeit für Neues. Ich habe heute wieder einen Interviewpartner vom Immobilienstammtisch. Diesmal den Nils mit dabei. Den kenne ich sogar schon etwas länger als vom Stammtisch. Wir kennen uns aus der Schulzeit, glaube ich, damals kennengelernt, oder?
Genau, ja. Hi erstmal.
Wie lange ist denn das jetzt schon her? Überlege ich gerade. Ist auf jeden Fall länger als 10 Jahre. Wir sind steinalt.
Ja, 10-jähriges Abi-Treffen war und davor...
Oh, ich glaube 2008 ja. War Abi, ne?
Genau.
Ja, ist schon ein paar Tage her. Ja, schön, dass du heute im Podcast dabei bist.
Ja,
hat erstmal nichts mit Immobilien zu tun. Vielleicht erklärst du mal kurz, wer bist du, was machst du und welchen Bezug hast du zu Immobilien gerade?
Also, ich bin Nils Herzog, bin 33 Jahre alt, komme aus Iserlohn und bin da eben auch investiert seit 2020 mit einem etwas größeren Projekt und mache aber eigentlich, ursprünglich bin ich Physiotherapeut und dann nochmal umgesattelt, weil ich dachte, das machst du jetzt nicht bis ans Lebensende und habe nochmal ein bisschen in Bildung investiert und habe jetzt den Medizinpädagogen gemacht und unterrichte an einer Schule im Moment, an einer Pflegeschule in Iserlohn.
Das heißt, eigentlich hattest du zumindest von beruflicher Seite gar nichts mit Immobilien an der Mütze?
Genau, überhaupt nichts.
Wie bist du dann an das Thema drangekommen? Was war der erste Berührungspunkt mit Eigentum?
Ich hatte eine ungefähr 68 oder 70 Stunden Woche. Das haben wahrscheinlich auch viele andere. Aber am Ende des Monats kommt dann halt trotzdem so wenig dabei rum in der Physiotherapie, dass man sich denkt, okay, das funktioniert nicht. Also man hat wirklich dann Angst, dass die Spülmaschine kaputt geht und vielleicht noch der Trockner gleichzeitig. Ja, und dann habe ich gedacht, das muss sich irgendwie ändern. Deswegen dann auch nochmal das mit der Bildung, dass ich in die Bildung investiert habe. Und ich habe eine Wohnung gesehen und dachte, das hört man immer so, das ist eine gute Rente und hatte aber mit diesen Zahlen eigentlich noch nicht so viel an der Mütze. Habe das dann meinem Vater gezeigt, guck mal hier, eine schöne Wohnung. Und er war eher skeptisch, weil er immer alles rechnen muss und ich alles aus dem Bauch heraus mache. Und ja, die Wohnung stand 10 Jahre lang leer. Und niemand wollte sie haben, weil alle haben sich gefragt, wie kann das sein, dass diese Wohnung so günstig ist? Ja, und dann habe ich einfach gesagt, komm, wir machen das jetzt und habe hinterher herausgefunden, dass das von einer Frau war, wo der Mann gestorben ist und der hatte mehr als 70 Wohnungen in Iserlohn. Insgesamt wohl ein Portfolio von über 1200 Wohnungen. Und die Wohnung stand einfach leer, die war 10 Jahre lang nicht bewohnt und hatte keiner Bock drum, sich zu kümmern. Und deswegen war sie so günstig. Und alle, die auch diese Wohnung haben wollten, haben die ganze Zeit nach dem Fehler gesucht. Wo ist der Fehler im System? Warum ist die Wohnung so günstig? Ja, und ich habe dann einfach zugeschlagen. Und
hast du in dem Moment, wo du die erste Wohnung dann gekauft hast, also hast mit einer Wohnung angefangen, nicht mit einem Haus oder so, sondern genau. Als erstes mit einer Wohnung, hast du da zu dem Zeitpunkt selber noch zur Miete gewohnt?
Tatsächlich nicht.
Ah, okay.
Ich bin ausgezogen, das war ein Erbfall in der Familie.
Ach so, oh, okay.
Ja, da ist mein Onkel gestorben und der hat mir, ohne dass ich das wusste, dass ich da jemals vorgesehen war, ein Haus hinterlassen. Wo ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz die Lanze brechen möchte für viele Leute vielleicht, die ein Erbe haben, wo man dann immer sagt, oh, ach cool, der hat es jetzt geschafft und der hat geerbt und so. Also wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur eine Immobilie erbt, ist das nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern als Physiotherapeut zu dem Zeitpunkt die Immobilie erstmal zu halten, wo der Mieter dann vielleicht sich beim Vermieter meldet und sagt, hör mal, hier bei mir tropft die Heizung, da bist du dann erstmal selbst dafür verantwortlich und das Haus ist von 52 und hat niemals irgendwie großartig irgendwelche Sanierungen erlebt.
Und du hattest auch wahrscheinlich noch gar keine Erfahrungswerte mit handwerklichen Sanierungen oder ja, wie sind die Abläufe da, unterstelle ich jetzt einfach erstmal.
Genau, hatte ich gar keine Berührungspunkte mit. Und das war auch der Moment, wo ich mit vielen Leuten tatsächlich dann gebrochen habe, weil das macht gar keinen Sinn, Leute, die Jahrzehnte eigentlich im Familienkreis waren und dann sagen, ah, guck mal, jetzt hast du ja das Haus geerbt und dir geht's ja jetzt gut. Mit solchen Leuten bricht man dann und das ist auch gut so. Also da trennt sich dann die Spreu vom Weizen.
Da bin ich bei dir. Also ich glaube auch, dass das hat nichts mit Glück oder mit, also Glück, nicht falscher Zusammenhang mit Erbe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Die Leute sagen dann ja immer, ah, jetzt hat er geerbt und jetzt ist er finanziell durch oder keine Ahnung. Das ist der Grund, warum du es geschafft hast oder so. Ist für mich absoluter Blödsinn. Hat aber auch im Unternehmerischen, wenn man irgendwie so einen Familienbetrieb hat oder so, das heißt nie, dass das der Garant ist dafür, dass das auch in der Zukunft alles funktioniert, weil du sprichst da eigentlich eine Sache an, die total richtig und wichtig ist. Nur weil man jetzt erstmal etwas dahingelegt bekommt, heißt das ja nicht, dass man auch weiß, wie man damit Geld verdienen kann oder wie man damit umzugehen hat, damit es werthaltig bleibt oder sowas. Ne? Also genau das, was du sagst, jetzt bist du als Physiotherapeut auf einmal damit beschäftigt, musst dich um tropfende Wasserhähne kümmern oder um Sanierung, Neuvermietung, alles Dinge wahrscheinlich, die du vorher noch nicht durchgeführt hast. Ne?
Genau, und das Haus war auch nicht lastenfrei. Also man erbt das und immer noch eine Restschuld drauf, die erstmal eine heftige Herausforderung war.
Also spannend, danke, dass du das teilst, finde ich gut.
Real Talk.
Ist ja nicht selbstverständlich, also finde ich gut, um da auch mal so einen Einblick zu kriegen. Du bist ja jetzt aus einer speziellen Situation dann tatsächlich da dran gekommen. Was war denn so deine erste große Angst? Also was war für dich so die Hürde, als du die erste Immobilie dann gekauft hast?
Puh, ja, also erstmal natürlich das Handwerkliche und diese Ängste, die aufgebaut wurden durch die ganzen Käufer, die davon zurückgetreten sind. Mhm. Und da habe ich halt gedacht, okay, wo liegt denn jetzt hier wirklich der Hase im Pfeffer, worauf muss ich achten? Mhm. Und da den Fehler zu finden, wo sich aber dann herausstellt, da gibt es keinen Fehler. Es war einfach eine jahrelange leere Wohnung. Dann Handwerkerakquise. Wie kann ich beurteilen, ob ein Handwerker jetzt gerade einen guten Preis macht, einen schlechten Preis, ob der gut arbeitet, ob der schlecht arbeitet, wie kann ich da die Spreu vom Weizen trennen? Und da habe ich auch tatsächlich nicht großartig drüber nachgedacht, sondern habe geguckt, wie erscheinen die im Gespräch mit mir, sind die nett, freundlich, sind die pünktlich, kriege ich das Angebot schnell? Und das hat sich auch bis heute so durchgezogen, dass es eben, dass ich darauf großen Wert lege, dass man eine gute Kommunikation fährt und dass man eben auch ich als derjenige, der dann die Aufträge erteilt, auch ich pünktlich bin mit Zahlungen und auch mal vielleicht Verständnis entgegenbringe, wenn die gerade voll sind bis unter die Decke und einen Auftrag nicht machen können. Aber dann weiß ich auch, in Zeiten, wo ich das brauche, sind die auf jeden Fall da. Und das ist heute eine Seltenheit.
Boah, spannend, was du da für Werte ansetzt. Also man merkt, dass du aus dem sozialen Bereich kommst, ne? Also da jetzt weniger Berührungspunkte mit Handwerkern oder sowas im Vorfeld schon hattest. Finde ich aber genauso wichtig, handle ich im Übrigen auch mit meinen Handwerkern immer so. Die Rechnung wird am selben Tag noch bezahlt und so. Das sind so Sachen, die müssen einfach meiner Meinung nach sein, damit man bei dem Handwerker auch nochmal anklingeln darf. Weil das ist schwer genug, die richtigen, guten Leute irgendwie zu finden. Deswegen, das kann ich voll nachvollziehen. Bei mir war es damals tatsächlich so, dass ich selber angepackt habe mit am Anfang, weil ich auch absolut handwerklich gar nichts drauf hatte. Ich habe am Anfang selber Wände, Trockenbauwände und so mit meinem Schwiegerpapa und mit meinem Papa irgendwie zusammen aufgebaut, um da so ein bisschen was zu lernen, weil ich damals genau dieses Wissen auch haben wollte. Wenn mir jetzt ein Handwerker gesagt hat, hey, so eine Trockenbauwand, die kostet, weiß ich nicht, 1.000 oder 5.000 Euro, hätte ich gar nicht sagen können, ist das ein guter Preis oder ist das ein schlechter Preis? Also ich wollte mir auch selber erstmal einen Überblick da verschaffen, was heißt denn das an Arbeit? Also was genau bedeutet das, was steckt dahinter, wenn der mir jetzt sagt, der baut da so eine Trockenbauwand hin, als Beispiel jetzt. Ne?
Ja.
Also das war damals bei mir tatsächlich auch so eine Herausforderung, also kann ich ganz gut nachvollziehen.
Aber ich finde, du sagst es jetzt so mit dem sozialen Bereich, wenn man das mal ganz genau runterbricht, ist es ja, also ich habe mir Bücher gekauft, Werbe- und Konsumpsychologie. Und was passiert denn? Also ich meine, wenn wir einen Mieter haben, konsumiert der die Wohnung. Der wohnt da natürlich drin und das ist Lebensraum, das hat was mit Emotionen zu tun. Und genauso ist es doch eigentlich auch bei dir im Job und in jedem anderen Job, wo wir in irgendeiner Form mit einem Menschen zu tun haben. Sobald wir freundlich dem Gegenüber sind, wertschätzend und so weiter, dann sind das Werte, die vielleicht manchmal heute verloren gehen, aber die ich finde, die wir erhalten sollten, weil auch dann, ich meine, gucken wir uns das Krankenhaus an, was kommt immer mehr? Die Igelleistungen der Ärzte. So. Und warum funktioniert das? Das ist eine private Sache und da zählt es nicht mehr nur, ja, was ist das für ein Arzt, sondern wie nett ist er, wie gut geht er auf mich ein, kann er mir zuhören? Und genauso geht das doch überall. In jeder Berufssparte, wenn ich mich da durchsetzen kann und kann den Kunden abholen, dann klappt es eben auch.
Und der Kunde ist jetzt in dem Moment dein Mieter, mit genau. dem du vernünftig oder der Handwerker. Umgehst. Oder der Handwerker, ja, genau. Bin ich total bei dir. Also es hat noch nie was gebracht. So bin ich zumindest im Leben erzogen worden oder bin so auch in meinem unternehmerischen Handeln eigentlich immer unterwegs. Wenn ich den Mitarbeiter anschreie, dann wird er nicht das machen, was ich will. Wenn man nett und freundlich mit den Mitarbeitern ist, dann fühlen die sich wohl und sind viel produktiver, als wenn du da mit der Peitsche hinterstehst. Aber das ist tatsächlich auch meine Erfahrung da. Also habe ich auch schon immer so gehandhabt.
Ja.
Gab es damals in deiner Situation jemanden, der dir am Anfang geholfen hat? Also wo du jetzt sagst, das war wie so ein Mentor oder sowas? Oder hast du dich tatsächlich so selbst da irgendwie durchgearbeitet?
Also ich könnte jetzt sagen, dass meine Eltern mich unterstützt haben. Dass die, also die haben mich auf der einen Seite finanziell unterstützt, mit Rat und Tat auch beiseite gestanden. Aber ich glaube, das war auch beabsichtigt von meinen Eltern, mich auch ein bisschen da alleine reinwachsen zu lassen. Von daher, ich habe mit Sicherheit viele Fehler gemacht. Habe ich jetzt besonders gemerkt, als ich das eben forciert habe. Ja, also ich glaube, würde es mal so beschreiben, ich wurde geführt, alleingelassen.
Und so rückblickend betrachtet, also jetzt aus heutiger Sicht mit deinem Erfahrungsschatz von heute, würdest du sagen, das war gut so, dass du es alleine gemacht hast? Oder würdest du sagen, also stell dir vor, du würdest mit deinem Ich von vor 10 Jahren nochmal sprechen können und hättest die Möglichkeit, demjenigen einen Tipp zu geben, was würdest du dem raten? Soll der sich jemanden suchen oder soll der diesen Weg, den, ich sag mal, etwas härteren Weg, sich selber das Ganze zu arbeiten, soll er lieber den Weg gehen? Was würdest du demjenigen raten?
Genau das gleich nochmal machen. Weil, also ich bin sowieso jemand, ich probiere es dann halt aus und wenn es klappt, ist super und wenn es nicht klappt, habe ich aber daraus gelernt. Und es bringt mir eigentlich nichts, wenn mir jemand sagt, ja, lass das besser und ich muss das auch durchleben, die Situation. Das ist jetzt bei dem größeren Projekt, was meine Frau und ich dann zusammen gegründet haben, da habe ich mit Sicherheit auch, also geldtechnisch, zeittechnisch, sei es Nächte, in denen ich einfach wachgelegen habe, wo ich dachte, es passt gerade überhaupt nicht in die Situation, privat und überall, aber da musst du jetzt durch und ja, das war auch eine geile Erfahrung, vor allem wenn man es dann hinterher doch irgendwie hingebuchst hat, dann weiß man, okay, beim nächsten Mal mache ich das und das anders, aber das war jetzt auch gut so, Lehrgeld gezahlt.
Also ich kenne dein Projekt, ja. Ich finde das auch total spannend und tatsächlich bei uns am Immo-Stammtisch ist das auch so eine kleine Besonderheit, die du da abbildest. Willst du da ein bisschen was mal zu sagen, was das Ganze so besonders macht?
Ja, ich denke da tatsächlich oft drüber nach. Also ich kann es gerne kurz erläutern. Also wir haben das Projekt Lebensart gegründet, Lebensart Iserlohn. Und der Slogan heißt eigentlich Werte erhalten und Lebensraum gestalten. Und wir haben ein altes Haus von 1890 gekauft und da war noch ein Baugrundstück bei. Und auf diesem Baugrundstück sind Hochbeete und ein alter Baumbestand und so weiter. Und ein kleines Fachwerkhaus von 1790.
Wow.
So, und das gehörte alles zusammen. Auch da übrigens, muss ich auch noch kurz erzählen, beim Kauf ging es darum, das war eine alte Frau, die da über 60 Jahre lang gewohnt hat und die hatte keine Kraft mehr, das irgendwie weiter zu vermieten. Da waren viele Problemmieter drin. Ja, und sie saß da und jetzt kamen die ganzen Leute und wollten dieses Haus kaufen und fing dann an, ja, das reißen wir weg und hier machen wir was und so. Und ich habe mich einfach mal neben sie gesetzt und habe mit ihr gesprochen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, warum es dann hinterher die Zusage gab.
Super wichtiger Tipp. Also, Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, aber das ist ein super wichtiger Tipp, finde ich, was Verhandlungstechniken angeht. Also, das sollte man sich dringend auf die Fahne schreiben, da jetzt gerade gut zuzuhören, weil das war der Grund, warum du dann den Deal machen durftest?
Vermute ich jetzt mal. Ich habe auch heute noch Kontakt mit ihr. Aber ich finde es so lustig, dass das jetzt das ist natürlich ein wichtiger Tipp, aber das ist ja eigentlich was menschlich ist.
Ja, für manche Leute ist das selbstverständlich. Wir haben selber Immobilienmakler hier bei uns arbeiten und ich kann aus erster Hand erzählen, dass das nicht die Regel ist. Ne? Also, dass das häufiger tatsächlich so ist, das reißen wir raus und da machen wir jetzt schon alles neu. Die Leute verwirklichen sich in Gedanken schon, merken dabei aber gar nicht, dass sie dem Gegenüber vielleicht auf den Schlips treten. Also, gerade so wie du sagst, wenn die Dame da selber drin gewohnt hat, dann hat die da ihre Geburtstage gefeiert, die Kinder vielleicht großgezogen. Genau. Da sind Emotionen ja mit verbunden. Und jetzt kommt da ein Externer, den die gerade das erste Mal sieht, in diese Immobilie rein und der erklärt, was er erstmal alles anders machen würde. Also das sagt ja im Prinzip aus, so wie du hier gelebt hast, ist ja richtig scheiße. Ich würde alles rausreißen, ich mache das so und so, weil das ist viel besser. Und da merken die Leute oft gar nicht, dass die, obwohl sie jetzt schon so im Flow sind und sich schon voll in die Immobilie verliebt haben, damit aber gerade dem Verkäufer total auf den Schlips treten. Deswegen diesen Tipp finde ich super, super wichtig, wenn man da in den Verhandlungen ein bisschen menschlich bleibt und ja, nicht sofort da mit dem Bagger schon vorgerollt kommt. Ich glaube, dass das eine Menge auch ausmacht und dass dann nicht nur der Preis am Ende entscheidend ist. Also da bin ich total bei dir, meine persönliche Erfahrung genauso.
Ja, und die Leute, die auch gerade ein Haus verkaufen, die haben ja vielleicht auch dann das Problem, umgesiedelt zu werden. Also wo komme ich jetzt hin? Die haben ja ganz andere Sachen noch. Das, die hinterlassen jetzt was, aber die haben auch eine Zukunft, wo es noch hingeht und sind da vielleicht auch schon gedanklich verankert. Aber was du gerade sagst mit dem Preis, da habe ich dann hinterher, dachte ich so, boah, Wirtschaftlichkeit und ist das jetzt ein guter Kurs, ein schlechter Kurs, kann ich so schlecht abschätzen. Ich rechne hier einfach diesen Faktor aus und ist das jetzt wirklich gut? Wie viel muss ich denn noch reinstecken? Andere würden da wieder noch viel länger rechnen. Mein Vater wollte es eigentlich zusammen mit mir kaufen und hat dann gesagt, nee, das ist mir zu viel Arbeit. Und hat sich am selben Tag woanders ein Haus gekauft. Ich dachte, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ich sage, wir wollten das doch zusammen machen. Ja, und meine Frau sagt, komm, wir machen das trotzdem.
Darf ich kurz dazwischen fragen? Ja. Du hast das gerade angesprochen, ich habe dann geguckt nach Wirtschaftlichkeit und so. Hattest du für dich in dem Moment, weil du ja jetzt auch schon dein Konzept so im Kopf wahrscheinlich hattest, was du da gerne umsetzen möchtest, war es für dich ein Investment, weil die Zahlen gestimmt haben oder weil du gesagt hast, eigentlich könnte ich hier das Projekt, was ich so im Kopf habe, gerade ganz gut verwirklichen? Also hast du wirklich nur mit Zahlen gerechnet oder war das für dich schon so eine emotionale Geschichte da auch?
Also mir hat es gefallen, so dieses typische am Anfang, ich kaufe dieses Objekt und finde es einfach total geil selber. Hier würde ich selber einziehen.
Okay.
So ungefähr. Oder hier sehe ich eben das, wo ich mich später wohlfühlen könnte. Weiß nicht, da trennt sich dann auch dieses Herzensmäßige, die Herzenssache und die Wirtschaftlichkeit. Und was ich noch sagen wollte, ich habe eben versucht, diese Frau noch runterzuhandeln hinterher.
Oh.
Und da wäre es aber auch fast dann passiert, dass sie dann auch gemerkt hat, boah, nee, also jetzt nicht nochmal. Und das hat mir das Zeichen gegeben, komm, jetzt lass es. Also bleib bei dieser menschlichen Geschichte, das ist viel besser, als wenn ich jetzt versuche, mich in diesen Zahlen zu verlieren. Ja, und also Werte erhalten und Lebensraum gestalten geht es eben auf der einen Seite darum, dass wir nicht nur die Werte des Hauses erhalten, also ich sagte ja 1790, dieses alte Fachwerkhaus, was da schon alles drin passiert ist und die alten Dielenböden und alles ist schief und krumm und trotzdem hat es Charme. Und von 1890 dann mit Stuck und ja, ich meine, das haben viele Häuser und viele richten das wieder her, aber im Innenbereich dann auch teilweise Besonderheiten zu schaffen, mit riesigen Fliesen zu arbeiten, fugenlos und weiß ich nicht.
Also hast du alt mit neu kombiniert so ein bisschen?
Genau, einfach jetzt keine Standardtür rein, sondern vielleicht eine Landhaustür und hohe Fußleisten und so weiter. Und da auch immer gegen die Handwerker anzukämpfen. Die sagen, ja, warum? Das andere ist doch günstiger. Du musst doch auf die Wirtschaftlichkeit gucken. Ich sage, nee, wir wollen das jetzt schön machen. Das bei jedem einzelnen Handgriff. Ja, und wir wollten aber eben nicht nur die Werte des Hauses erhalten, sondern auch das Mieterklientel dementsprechend aussuchen, dass die auch die Wertigkeit sehen, sich untereinander gut zu verstehen, diese inneren Werte aufrechtzuerhalten. Wir reden miteinander. Wenn oben drüber eine Party ist, dann haue ich nicht mit dem Besenstiel gegen die Decke, sondern dann freue ich mich, dass da oben jemand Spaß hat und gehe mal hin. Und ich weiß, wenn ich Hilfe brauche, kommt jemand dazu. So ein bisschen dieser Gedanke des Mehrfamilienhauses, Mehrgenerationenhauses, der heute auch immer mehr verloren geht. Ja, dass man einfach mal wieder es schätzt, unter Menschen zu sein, seinen eigenen abgeschlossenen Wohnraum, aber trotzdem in einer Gemeinschaft zu leben. Und jetzt hat jeder sein eigenes Hochbeet, die machen den Garten zusammen, die kommen gut miteinander aus, jede Wohnung hat ein einzelnes, hat nochmal ein Holzschild außen dran. Das heißt also, die Wohnungen haben Namen bekommen wie kleine Bude und sonniges Loft und so weiter.
Geil.
Dass die eben personalisiert sind, dass alles nicht so trist ist, sondern ja.
Alles ein bisschen menschlicher halt, ne? Und ein bisschen mehr Liebe da drin. Also merkt man auf jeden Fall, ich habe ja die Bilder auch schon gesehen von der Immobilie und so, man merkt schon, dass da sehr, sehr viel Herzblut drin steckt. Wir haben ja auch beim Stammtisch schon mal ein paar Mal darüber gesprochen. Es gibt ja immer unterschiedliche Arten, wie man jetzt solche vermieteten Einheiten saniert. Und da bist du, finde ich, schon eine Besonderheit, weil du da sehr, sehr viel Herzblut mit reinsteckst. Es gibt auch andere, die das in ähnlicher Weise machen. Aber ich finde, mit so viel Herz dabei, das sehe ich bei dir auf jeden Fall sehr extrem nach vorne kommen. Und ich glaube, am Ende des Tages würdest du aber heute sagen, das war auch gut so, dass du das so gemacht hast. Also du fühlst dich mit deinem Investment wohl, oder?
Auf jeden Fall. Also Also ich hole auch immer wieder meine Frau mit ins Spiel und sage, dass wir das, weil das ist eben schon das Projekt, selbst wenn ich dann vielleicht maßgeblich an dem Bau beteiligt bin, aber man muss auch sagen, zu Hause mit zwei Kindern und so, dann muss sie das halt auch mit alles unterschreiben und das mittragen, wenn ich dann unterwegs bin und kümmere mich und mache hier und da das Ganze. Deswegen ist das schon unser Projekt und wir sind beide davon überzeugt, dass das eben der richtige Weg ist, weil ich muss jetzt auch sagen, die Mieten sind, wenn man das jetzt mit einer anderen Miete in Iserlohn vergleicht, die sind schon etwas teurer. Aber das ist das, was ich auch von den Mietern zurückbekomme. Also sie haben sich ja aktiv dafür entschieden, weil sie eben auch wissen, die warten nicht 20 Wochen, bis irgendwie was passiert, wenn ein Abflussrohr zum Beispiel platzt. Ne? Mhm. Sondern da bin ich direkt da und direkt der Ansprechpartner. Und ja, ich kümmere mich halt gerne um die. Und wenn die einziehen, kriegen die ein Geschenk und eine kleine Karte von Iserlohn oder Gutscheine von lokalen Unternehmen, dass sie mal dahin können. Und ja, einfach eine Wertschätzung, weil das ist ja deren neues Zuhause.
Ja, du sagst da also schon was Wichtiges, wenn ich das jetzt mal so mit mir und meinen Mietern teilweise vergleiche, habe ich natürlich auch ganz andere Erfahrungswerte da, ne? Dass da weniger Wertschätzung manchmal kommt, auch wenn man es denen schön gemacht hat oder sowas. Aber ich finde das spannend und ich finde es auch gut so, weil, das muss man auch dazu sagen, ich habe auch mit Leuten hier mal gesprochen, die das Thema Städteentwicklung und sowas auf dem Schirm haben. Also ich glaube, wenn mehr Leute auch diesen Gedanken verfolgen, den du da verfolgst, dann kann man auch Stadtteile extrem wieder aufwerten. Und das hat dann nicht nur die Konsequenz, dass deine Immobilie wertvoller wird, sondern wenn das mehrere Leute gemeinsam machen und gemeinsam auch so eine Idee verfolgen, kann das auch auf einmal eine ganze Stadt, also einen ganzen Stadtteil und dann vielleicht auch übergeordnet irgendwann mal eine ganze Stadt aufwerten. Und das Mieterklientel verbessern, auch den Mietzins dann verbessern und auch die Bereitschaft der Leute, da mehr Geld für Miete zu bezahlen, weil die sagen, hey, wir unterstützen den nachhaltigen Gedanken beispielsweise, ne, mit dem Hochbeet und eigene Sachen da anpflanzen und sowas. Dafür sind wir bereit, auch mehr Geld zu bezahlen. Ist ja eigentlich gerade auch in der heutigen Zeit nichts Ungewöhnliches, ne? Also wenn ich selber überlege, wenn meine Frau einkaufen geht und irgendwie Hafermilch oder sowas kauft, klar kostet die mehr als normale Milch, ne? Ja. Aber das sind alles so Sachen, glaube ich, die immer mehr ja, da draußen auch gelebt werden. Und warum dann nicht auch in der Immobilie, ne?
Es ist so traurig, was teilweise passiert. Also ich hatte mit dem Matthias Nolte vom Stammtisch, schöne Grüße an dieser Stelle.
Der war übrigens gesprochen. Auch schon im Interview. Mhm.
Hab ich kurz gesehen auf eurer Seite. ja, also wir haben uns da auch gesucht und gefunden und er ist genauso begeistert von diesem nachhaltigen Gedanken. Mhm. Und ja, also es ist teilweise wirklich schade, was für Immobilien zum Beispiel auch in Iserlohn rumstehen, die als Stuhllager genutzt werden sollten und jetzt zum Glück dann doch für Menschen eröffnet wurden und umgebaut wurden. Also da gibt es so viele schöne alte Immobilien. Ja, und das ist jetzt der nächste Step. Da gucken wir jetzt gerade, was man da jetzt noch so...
Okay, also ich höre schon raus. Du bist auf jeden Fall aktuell immer noch dabei, weiter deinen Bestand aufzubauen?
Genau, derzeit bauen wir jetzt noch eine Wohnung. Da ist eine ausgezogen. Mhm. Und da bauen wir jetzt gerade noch eine Wohnung zu einer Praxis um, wo meine Frau dann sich selbstständig macht.
Ach, cool.
Und dahinter ist noch ein kleiner Schuppen und den bauen wir jetzt noch zu einem kleinen Haus um, so mit 80 Quadratmetern.
So ein Tiny House?
Ja, wir wollten Tiny Houses, aber das wollte die Stadt Iserlohn nicht.
Okay.
Und hat sich dagegen gewehrt, weil irgendwie rückwärtige Bauten nicht erwünscht sind. Mhm. Aber ein Mehrfamilienhaus mit 6 Parteien, das dürfte ich bauen. Da finde ich, also...
Ja gut, aber das sind ja Dinge, die alteingesessen sind vielleicht, ne? Und das Tiny House System ist ja etwas Neues, was gerade auf dem Markt ist und ich glaube, es dauert auch ein bisschen, bis sowas ja, anerkannt wird sozusagen, dass man sagt, hey, das ist nachgefragt, das ist auch modern, das passt auch in so ein Städtebild mit rein. Das ja. Ist aber genau so ein Ding, wenn du das weiter so verfolgst, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwann mal ja, legalisiert wird sozusagen, ne? Also dass das auch von der Bevölkerung angenommen wird, vielleicht sogar nachgefragt wird, ne? Also es muss Visionäre geben und Leute geben, die das vorantreiben, ansonsten passiert ja nichts. Ne?
Ich habe der Stadt gesagt, ich habe 12 Bewerbungen in der Schublade liegen, die alle schon unterschrieben haben vor Mietvertrag. Hm. Bringt nichts.
Interesse halber, die Mietrendite bei so etwas, würdest du sagen, dass die Miete dort auch höher angesetzt werden kann, als wenn du jetzt ein normales Haus vermieten würdest?
Also wenn ich jetzt mal auf dieses kleine Haus gehe, was wir gerade bauen, dann würde ich sagen ja, weil das wirklich, also sowas gibt es bis dato nicht. Mhm. Also auch die Besonderheiten innen drin, dass man wirklich alles richtig gut nutzbar macht, trotzdem alles zur Verfügung hat. Die Treppe ist dann gleichzeitig Stauraum und so weiter und so fort. Die alten Bruchsteine integriert in der neuen Küche, ein Parkett, was die Baumkante noch dran hat, also kein gerades Parkett, sondern halt so kleine Besonderheiten wieder. Und deswegen, da weiß ich jetzt schon, wer einziehen wird. Das habe ich jetzt schon auf dem Schirm und deswegen sage ich, ja, das ist von der Mietrendite her gut.
Sehr cool.
Der Faktor ist gut und somit ist es für alle Beteiligten schön.
Ja, das ist die perfekte Kombination. Es rechnet sich am Ende des Tages, aber du hast trotzdem nochmal was Besonderes und ich glaube auch Werthaltiges geschaffen, weil gerade diese Besonderheiten sind ja auch meistens die Sachen, die dann etwas höherpreisig auch hinterher wieder veräußert werden könnten beispielsweise. Ne? Also ich weiß, du willst das wahrscheinlich behalten,
ja.
Aber ich meine ja auch, dass der Werterhalt dahinter nicht, also für die Katze ist es jetzt kein Liebhaberobjekt nur, wo du dich selbst verwirklichst und viel Geld zum Schornstein rauspulst, was, sondern am Ende des Tages, dadurch, dass du auch eine höhere Miete erzielen kannst, rechnet sich das Ganze auch noch für dich.
Genau.
Also mega spannend. Ich finde es auch total geil, dass wir heute nicht nur über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen haben, weil also oft mit Investoren ist es ja so, dass die dann immer die knallharten Eckdaten irgendwie so im Kopf haben und ich finde das total spannend, auch aus deiner Sicht mal diesen anderen Aspekt mit nach vorne zu bringen und auch zu zeigen, dass man trotzdem damit ja auch noch Geld verdienen kann. Ne? Also es ist was Besonderes und es bringt trotzdem eine gute Mietrendite.
Aber das muss ich auch sagen, also da habe ich das vom Stammtisch auch mitgenommen, wo ich jetzt gerade dran arbeite, mit der Hilfe von Matthias, mit der Hausverwaltung, weil ich bin wirklich schlecht, was solche Zahlen angeht. So, ich kann das machen, das kostet mich aber unheimlich viel Kraft. Und da hatten wir auch nochmal schon mal drüber gesprochen, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und ich glaube, dass die Stärken bei mir ganz woanders liegen, vielleicht in dem sozialen Bereich, in der Kommunikation mit den Leuten und des kreativen Erstellens und Erschaffens dieser Werte. Aber was dann die Zahlen angeht und so, das versuche ich jetzt gerade abzugeben. Auch wenn es noch ein sehr kleiner Bestand ist, wo andere Investoren mich wahrscheinlich auslachen würden und sagen, das mache ich alles eben super schnell selber mit der Excel-Tabelle. Aber ich finde, da muss ich halt Prioritäten schaffen, weil ich will ja auch noch irgendwie Spaß daran haben und keine Bauchschmerzen und trotzdem auch noch Zeit mit der Family. Und das ist ja alles Zeit, die da drauf geht. Und dann gebe ich lieber ein bisschen mehr aus. Somit ist vielleicht bei meiner Frau und mir die Wirtschaftlichkeit an der Stelle, vielleicht an der Stelle geschmälert, aber es kommt ja an anderer Stelle durch Wertschätzung wieder rein.
Ja, und mehr Lebenszeit, ne? Also du in der Zeit, wo du die Hausverwaltung beispielsweise, weil du das jetzt angesprochen hast, nicht selbst machen musst, klar kann man das alles selber machen, aber am Ende des Tages bringt es dir mehr Zeit, die du damit verwenden kannst, dich auf die Dinge zu konzentrieren, wo du halt sehr, sehr gut drin bist, ne?
Genau. Ja, und das ist so ein bisschen vielleicht noch ganz kurz dazu zur Renovierung, als wir das Haus da übernommen haben, das kleine Fachwerkhaus und das Mehrfamilienhaus, das sind insgesamt 6 Parteien, wenn man das Fachwerkhaus als Partei dazu zählt. Und es waren lediglich 2 waren bewohnt, der Rest war leer. Und teilweise wirklich schlimmer Zustand. Und dann habe ich halt in einem Mehrfamilienhaus, auch in einem kleinen Fachwerkhaus, habe ich angefangen und habe angefangen, mir Sachen selbst beizubringen. Über YouTube-Videos und es wäre vermessen zu sagen, dass ich jetzt so gut Fliesen legen kann wie ein Fliesenleger. Ich habe oft die Zähne aufeinander gebissen und dachte, das ist ein Scheiß. Und Sachen wieder rausgerissen und so weiter. Das hat super viel Zeit gefressen, aber ich habe die Abläufe kennengelernt. Und das sind aber Sachen, die gebe ich jetzt ab. Da habe ich halt einmal das versucht zu durchschauen, um Abläufe kennenzulernen. Ja, und jetzt gebe ich das ab an Handwerker, kann mitreden und habe jetzt aber dann die Zeit für mich.
Ich bin ja so ein Verfechter von dem Superhelden-Team. Ich sage ja immer, wenn man ein guter Investor, guter Unternehmer, was auch immer sein möchte, egal wo, das Netzwerk, was um einen herum ist, sollte immer aus anderen Superhelden bestehen.
Ja.
Jetzt hast du das eigentlich auch ganz schön erklärt. Deine Stärken liegen nicht in der Verwaltung, was vollkommen okay ist, muss auch nicht. Deine Stärken liegen woanders. Würdest du denn jetzt auch so, wenn du jetzt so rückblickend auf deine Situation nochmal schaust, würdest du die Netzwerkpartner auch als wichtigen strategischen Partner sehen oder würdest du sagen, macht alles selber?
Unabdingbar, diese Leute mit im Boot zu haben. Also aus meiner Sicht, weil es würde für mich zu viel Zeit fressen. Es wird hinterher nicht so ordentlich, als wenn es jetzt jemand macht, der es wirklich von der Pike auf gelernt hat. Und es ist auch schön, Leute zu haben, wo man weiß, auf die kann ich mich verlassen und die wissen inzwischen auch, wohin die Reise gehen soll. Die bieten mir manche Sachen gar nicht mehr an, weil sie wissen, da sagt er sowieso nein, so man kennt sich und das Netzwerk ist echt schön.
Ja, das ist schwierig, sowas vernünftig aufzubauen, aber meiner Meinung nach auch absolut wichtig. Also ich bin selber genauso strukturiert, dass ich für alles meine Fachleute um mich rum haben möchte auch, weil ich bin persönlich der Meinung, jeder hat seine Stärken irgendwo und seine Kompetenzen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, so wie den Hausverwalter, der die digitale Hausverwaltung wirklich hervorragend macht, der kann mir doch, wenn er das den ganzen Tag macht, 8 Stunden am Tag, wird der mir doch in der Regel immer ein paar Schritte voraus sein, als wenn ich das alleine mache.
Genau.
Na klar kann ich das auch alleine machen, natürlich. Also wie gesagt, wir machen keine Raketenwissenschaften oder sowas. Natürlich kann man das alleine machen. Auch ich könnte Fliesen legen. Ich weiß aber, es wird scheiße. Und wenn ich das jetzt jemanden machen lasse, der sich damit auskennt, der das schon 8 Stunden am Tag, weiß ich nicht, die letzten 10 Jahre lang gemacht hat, dann weiß ich, der fluckt die Fliesen da mal eben wahrscheinlich aus dem Handgelenk rein, wo ja. ich mir einen abbrechen würde für. Ne? Und da muss man sich halt immer fragen, macht es Sinn, das selber zu machen? Ne? Egal, welche Bestandsgröße man hat, egal wie klein oder wie groß man am Ende ist, ich glaube, es ist wichtig, dass man die strategisch wichtigen Partner an der Seite hat, die einen dann dabei helfen, aufs nächste Level zu kommen. Auch was Steuerthemen angeht oder sowas. Ne? Das sind auch so ganz, ganz spezielle Sachen. Ne? Natürlich hat man so seinen gewissen Grundwissensschatz, aber es ist absolut wichtig, da up to date auch zu sein. Ne? Also bringt ja nichts, wenn man vor 10 Jahren mal sich damit beschäftigt hat. Es ändert sich ja laufend auch irgendwas. Ne?
Ja.
Also das ist eigentlich ein ganz cooles Schlusswort. Ich habe noch eine Bitte an unsere Zuhörer heute, weil das war jetzt auch wieder eine spezielle Podcast-Folge. Ich würde mich total freuen, wenn ihr noch mal ein paar Fragen an den lieben Nils habt, was euch interessieren würde, vielleicht was sein Konzept betrifft oder auch seine Art und Weise, an diese Investments ranzugehen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Den Nils sehe ich auch öfter mal beim Stammtisch und ich bin mir ziemlich sicher, dass er noch mal bereit wäre, in einem weiteren Podcast dabei zu sein.
Gerne.
Freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du auch so offen hier über die ganzen Themen gesprochen hast. Vielen, vielen Dank dafür, ist nicht selbstverständlich.
Sehr gerne.
Und ja, dann viel Spaß jetzt beim Zuhören bei dieser Folge. Kommentiert reichlich, stellt noch Fragen und dann werden wir auf den Nils nochmal zugehen und ihn nochmal dazu überreden, ins nächste Interview zu kommen.
Ich freue mich. Haut die Fragen raus.
Alles klar, dann macht's gut. Ciao.
Danke dir. Ciao.